Natürlichkeit statt Perfektion. Dr. Selma Uygun spricht über moderne Schönheitsmedizin. Von Hyaluron und Botox bis hin zu neuen Wegen der Natürlichkeit. Für mehr Selbstwahrnehmung und ein Körpergefühl, das sich wirklich nach dir anfühlt. Der Dr. Selma Podcast.
Ganz herzlich willkommen zur allerersten Folge, zur Premierenfolge im Dr. Selma Podcast. Ich bin Thorsten Slegers und ich habe die große Ehre, durch diese Podcast-Reihe zu führen als Moderator. Und wir sitzen ja ganz entspannt auf dem schönen, bequemen Sofa, Selma. Und ich freue mich sehr, dass wir beide zusammen diesen Podcast machen.
Ich freue mich auch sehr, vor allen Dingen, weil wir uns auch schon so lange kennen und wir uns nach Jahren wieder getroffen haben. Und du bist so eine positive Erscheinung in meinem Leben und ich verbinde nur Positives mit dir. Und das ist eine Ehre für mich, dass du Podcast heute für mich hältst.
Ach, jetzt werde ich schon langsam rot, ja? Dann ist nicht nur der Knopf auf unserem Mischpult rot, sondern gleich auch mein Gesicht hier. Also wer dann bei Instagram mal vorbeischaut, sieht es vielleicht. Ja, Selma, ich kann das Kompliment nur zurückgeben, denn ich finde, was mich immer schon fasziniert hat, ich war ja auch als Fernsehreporter schon bei dir. Ich habe das ein oder andere Experiment gemacht. Legendär ein Akupunkturexperiment. Da werden wir auch im Laufe dieser Podcast-Reihe noch drüber sprechen. Aber was mich so von der ersten Begegnung an einfach auch begeistert hat bei dir, ist diese Ruhe, die du ausstrahlst. Du hast so eine Balance, die echt beneidenswert ist. Du bist ja nur Mama, du bist in deinem Job, du hast jede Menge Stress. Und das ist, glaube ich, das, was nicht nur mich zum Einstieg echt mal interessiert. Wie schaffst du es, Beruf, Familie und dich selbst so in Balance zu halten?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das frage ich mich manchmal auch selber. ich glaube nicht an die perfekte Balance. Ich glaube an Prioritäten. Und es gibt Phasen in meinem Leben, da steht die Praxis im Vordergrund. Dann gibt es Phasen, wo die Familie im Vordergrund steht. Und irgendwie kriege ich das irgendwie hin. Und das habe ich über die Jahre jetzt auch. Ich bin ja seit 2000 schon Ärztin. Und irgendwie scheine ich das gut in den Griff zu bekommen.
Ich finde, das ist auch ein schöner Einstieg in dein gesamtes Arbeiten, weil man ja sehr schnell merkt, dass es dir nicht nur um das Äußere geht, sondern immer auch um den Menschen dahinter. Also bevor wir über die Arbeit konkret sprechen, nimm uns mal so ein bisschen mit an den Anfang, denn ich weiß, du kommst ja ursprünglich aus der HNO-Heilkunde. Was hat dich denn an diesem Fachgebiet Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde damals so fasziniert?
Die HNO ist unglaublich präzise. Es geht um Funktion, Ästhetik und Lebensqualität, oft gleichzeitig. Gerade die Nase ist ein perfektes Beispiel. Und dann hat mich das auch sehr, sehr interessiert. Und es war eigentlich auch ein Fachgebiet für Frauen, sagen wir es mal so. Etwas operativ, dann aber auch konnte ich mit Kindern arbeiten. Das war für mich wichtig, weil Kinderärztin wollte ich zuerst werden. Aber dann habe ich auf einer Kinderonkologie gearbeitet und habe ich gemerkt, oh Selma, das kriegst du nicht hin. Aber ich wollte immer schon mit Kindern arbeiten und deswegen bin ich dann in die HNO gekommen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das hat ja auch ganz viel damit zu tun, eben wie man bestimmte Situationen in der Medizin wahrnimmt. Und ich kann mir vorstellen, einiges ist natürlich sehr belastend, was man sieht. Du warst ja dann später Oberärztin, hast auch viele Menschen operiert. Du hast mal gesagt, 1600 Operationen, Pi mal Daumen, also eine intensive Zeit damals. Was hat dich das so rein menschlich gelehrt, diese Zeit als Oberärztin?
Die Verantwortung, die ich übernommen habe, Entscheidungen in kürzester Zeit oft zu treffen, Menschen zu führen, Menschen zu leiten. Also ich war sehr stolz auf mich und ich konnte es dann auch nicht glauben, in jungen Jahren schon Oberärztin geworden zu sein. Aber liebe Grüße an Dr. Davids, danke an meinen ehemaligen Chefarzt, danke für sein Vertrauen und seine unglaubliche Unterstützung in meinem Leben.
Ich glaube, gerade wenn man operativ arbeitet, entwickelt man ja nicht nur ein sehr präzises Auge, sondern ja auch ein tiefes Verständnis für die Verantwortung, die du gerade angesprochen hast, für Vertrauen. Gab es so einen bestimmten Moment, Selma, in dem du gespürt hast, mein Weg wird über die klassische HNO hinausgehen irgendwann?
Der Moment, in dem ich gemerkt habe, dass viele Patienten nicht nur ein medizinisches Problem haben, sondern auch ein emotionales und dass klassische Medizin oftmals nicht dafür ausreicht. Mhm.
Ganz spannend, die Arbeit mit transsexuellen Menschen, vor allem im Bereich der Stimmbandkorrektur. Als wir im Vorfeld gesprochen haben, war das auch für mich neu und ich dachte, boah, das klingt wirklich spannend, war mir jetzt gar nicht so bewusst, was man da alles machen kann. Das ist ja wahrscheinlich auch eine Erfahrung für dich gewesen, die viel bewegt hat, wahrscheinlich auch emotional. Ja, was hat sie vielleicht auch in deinem Blick auf Identität und die Selbstwahrnehmung von Menschen verändert?
Sehr viel, weil ich gemerkt habe in der Arbeit mit transsexuellen Menschen, wir haben nämlich Stimmangleichungsoperationen durchgeführt und da waren wir eins der zwei Zentren, die das durchgeführt haben und ich hatte das Glück als junge Assistentin, die eigentlich mit sowas noch nie in Berührung gekommen war, mit der Ästhetik direkt in Berührung zu kommen, sowie halt auch an Stimmangleichungsoperationen. Und dadurch, dass wir die Stimme verweiblicht haben, aber auch was am Äußeren gemacht haben, habe ich gemerkt, die Menschen haben sich dann mehr als Frau gefühlt, waren glücklich, waren selbstbewusster und waren aus ihren Depressionen raus zum Teil. Und das war ein sehr, sehr schönes Gefühl.
War das auch so der Moment oder zumindest ein Teil des Weges, in dem dir bewusst geworden ist, dass Ästhetik für Menschen ja oft viel tiefer geht als reine Verschönerung?
Ja, das habe ich gemerkt. Und zwar, es geht darum, dass man sich wohlfühlt, dass man in den Spiegel schaut und denkt, ja, das bin ich, damit kann ich mich identifizieren und das gibt mir Kraft. Und dass man einfach sich sehr, sehr schön fühlt, aber auch dann psychisch gesehen einfach sehr, sehr stabil dann ist.
Denn genau das ist ja eigentlich der Punkt, den man auch bei dir sehr gut spürt. Es geht eben nicht darum, Menschen nur zu verändern, sondern darum, sie in Einklang mit sich selbst zu bringen. Das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was ja wiederum dazu führt, dass die Psyche eben auch gut dasteht. Wenn du so heute auf deinen Weg zurückblickst, wie bist du denn ganz konkret in die ästhetische Medizin hineingewachsen?
Das war auch ein Zufall. Und zwar, ich habe mit funktionellen Nasenoperationen angefangen, sehr früh, schon Anfang der 2000er. Und dann habe ich gesehen, oh, da gibt's noch die Augenlidkorrekturen und die Ohrenkorrekturen. Und da habe ich bestimmte Kurse besucht und mein Chef hat mich damals auch unterstützt, dass ich diese Operation durchgeführt habe. Und damals hatten wir gar nicht so viel an Materialien. Damals gab es auch nicht so viele Kurse mit Fillern oder Botox. Und damals gab es auch nicht so viele Patienten. Die musste man förmlich zu ihrem Glück überreden. Erstmal war es ihnen zu teuer und zweitens kam dann der Spruch, ich will in Würde altern. Das war so der Konsens. Heute sieht das natürlich ganz anders aus.
Das finde ich auch das Schöne an unserem Podcast, weil wir haben jetzt natürlich die Möglichkeit, ganz in Ruhe genau darüber zu sprechen. Und was ich glaube, wir können mit ganz, ganz vielen Vorurteilen so ein bisschen aufräumen, denn viele Menschen haben beim Thema ästhetische Behandlung sofort Bilder im Kopf von Überkorrektur oder künstlichen Ergebnissen. Was bedeutet natürliche Ästhetik für dich persönlich heute hier in deiner Praxis in Düsseldorf?
Ja, dass niemand sieht, dass erst etwas gemacht wird. Aber jeder merkt, dass du frischer, harmonischer und erholter aussiehst. Das ist ganz, ganz wichtig.
Viele Menschen wünschen sich eine Veränderung oder spielen zumindest mal mit dem Gedanken, haben aber, glaube ich, gleichzeitig auch so ein bisschen Angst, danach nicht mehr sie selbst zu sein. Wie kann man den Patienten oder ganz konkret, wie nimmst du Patientinnen und Patienten die Angst davor?
Indem ich sehr ehrlich bin und indem ich auch Nein sage. Und nicht alles, ist, was möglich ist, ist auch sinnvoll. Mhm. Patienten, die kommen mit Vorstellungen, also bringen dann Fotos mit von aus der bunten, aus der Gala, aus den Zeitungen und möchten dann wie ein Celebrity aussehen und dann zeige ich die natürlichen Grenzen auf und sage, das ist möglich, das ist nicht möglich. Und es gibt manche Menschen, die auch übertriebene Vorstellungen haben, die sagen, ich möchte übertrieben Plastik aussehen, da versuche ich denen den Zahn zu ziehen.
Das finde ich sehr sympathisch. Was sind denn aus deiner Sicht die häufigsten Missverständnisse über die ästhetische Medizin?
Viele denken, Ästhetik heißt verändern, für mich heißt es erhalten, unterstützen und optimieren, aber niemals verfremden.
Ich würde gerne mal über zwei Begriffe sprechen, die wahrscheinlich fast jeder schon mal gehört hat, Botox, Hyaluron. Wahrscheinlich die bekanntesten Begriffe in der ästhetischen Medizin und gleichzeitig gibt es kaum Themen, über die so viele Mythen kursieren. Wie erklärst du den Unterschied und was ist dir bei beiden Behandlungen wichtig, damit das Ergebnis eben frisch und natürlich wirkt?
Also Botox entspannt Muskeln, Hyaluron gibt Volumen. Das eine glättet Dynamik, das andere strukturiert das Gesicht. Eigentlich ganz einfach.
Okay. Ja. Gerade bei Botox und Hyaluron haben ja viele Menschen auch so ein bisschen Bammel, unnatürlich oder ich sag mal in Anführungszeichen gemacht auszusehen. Was sagst du einem Patienten, muss man ja sagen, auch Männer kommen ja, nicht nur Frauen beim Thema Botox, der mit dem Gedanken spielt, aber noch sehr unsicher ist?
Die kommen erstmal zur Beratung, dann achte ich auf Anatomie, auf die Gegebenheiten. Was bringt ein Mensch mit an Proportionen? Und ich achte vor allen Dingen auf Zurückhaltung, weniger ist oft mehr.
Ich glaube, genau an diesem Punkt wird dann auch so dieser ganzheitliche Ansatz hier in deiner Praxis sehr interessant, weil du eben nicht einfach nur eine Behandlung anbietest, sondern viel größer denkst. Du sprichst von holistischer Körperästhetik, das kann man ja auch auf deiner Website sehr schön sehen und was da alles dazu zählt. Was genau bedeutet das für dich und worin liegt da der Unterschied zu der klassischen ästhetischen Medizin?
Also holistische Körperästhetik bedeutet, dass dass Holistik halt den Menschen als Ganzes sehen. Ne? Also Haut, Hormone, Stoffwechsel, Psyche, alles hängt zusammen. Und im Unterschied zur klassischen Ästhetik behandle ich nicht nur das Symptom, sondern frage, warum ist es auch überhaupt entstanden? Manchmal ist es so, dass tiefe Nasolabialfalten, also die Falten neben dem Mund, durch Magenprobleme entstehen, wenn du die traditionelle chinesische Medizin betrachtest.
Sehr spannend. Es ist ja ohnehin, finde ich, sehr faszinierend immer, wie die einzelnen Dinge im Körper miteinander arbeiten. Welche Rolle spielen denn dabei die Gesundheit, die Ausstrahlung eines Menschen, das Wohlbefinden und natürlich auch diese innere Balance, die mich ja bei dir immer so fasziniert?
Ohne innere Balance gibt es keine echte Schönheit. Und wenn ein Mensch innerlich leer ist, kaum Lebenskraft hat, depressiv, müde, dann kann ich so viel spritzen, wie ich will, es nützt nichts. Und da bespreche ich das Problem vorher an und mache gewisse aufbauende Therapien, bevor ich dann unterspritze.
Wie sieht das ganz konkret hier im Praxisalltag aus? Also jetzt kommt eine Patientin zu dir, dieser ganzheitliche Blick auf diesen Menschen, den du ja vielleicht auch erstmal überhaupt nicht kennst, ne, die zu dir kommt, sagt, Mensch, Selma, hab gehört, du machst das und das. Wie geht man da vor? Weil ich denke mal, man muss ja erst auch mal so ein bisschen den Menschen kennenlernen, um dann eben zu gucken, was wird da überhaupt Sinn machen?
Also es gibt verschiedene Arten von Menschen, die zu mir kommen, also aus verschiedenen Schichten, aus die verschiedene Lebensumstände haben, verschiedene Vorgeschichten. Dann schaue ich mir das Gesamtbild an, schaue in die Augen, schaue auch auf die Art, wie gesprochen wird und die Körperform. Und und aus dem Gespräch heraus ergibt sich schon sehr, sehr viel. Und daraus kann ich erahnen, dieser Herr oder diese Dame möchte das und das, diese Therapien. Und wenn ich aber tiefliegendere Probleme erkenne, spreche ich erstmal die Probleme an und das ergibt sich halt aus dem Gespräch heraus.
Ich finde es ja ganz spannend, wenn ich mal so an meine Jugend zurückdenke, da gab es ja kein Instagram, Facebook, TikTok und Co. Da hat man mit ästhetischen Veränderungen in erster Linie Frauen verbunden. Es ist aber tatsächlich so inzwischen, dass es kein Tabuthema mehr ist, wenn jetzt auch mal die Herren zu dir kommen. Das ist normal geworden, oder?
Ja, das ist sehr salonfähig und sehr normal geworden. Aber muss ich ehrlich sagen, vor Jahren, also als ich angefangen habe, war es eher die Gay-Community und die sind in der Ästhetik auch weit verbreitet und da waren die ersten Erfahrungen, die ich mit Männern gemacht habe. Und dann halt, jetzt ist es so, dass es halt die Bewegung der Looksmaxer gibt, der jungen Männer, die unbedingt sich optimieren wollen im Gesicht. Und dann aber auch die Middle-Ager in meinem Alter, die einfach frischer aussehen wollen. Die kommen jetzt vermehrt. Das begrüße ich auch, finde ich eigentlich sehr gut.
Gibt es denn auch so Momente, in denen du bewusst von einer Behandlung abrätst, weil du spürst in deinem Gespräch, in deinem Beratungsgespräch hier, dass es vielleicht eigentlich um etwas Tieferes geht?
Ja, das mache ich regelmäßig, wenn ich das Gefühl habe, dass die Behandlung nicht das richtige Problem ist. Also manche Patienten haben komische Vorstellungen, die ich nicht verwirklichen kann. Bei manchen steckt ein anderes Problem drin. Manche sind Ärztehopper, die von Arzt zu Arzt gehen, das und das operiert haben. Die lehne ich auch ab. Das ist dann auch ganz schwierig, weil die kann man nie zufriedenstellen. Und manche Patienten kommen mit dem Lebenspartner und der Lebenspartner möchte sie überreden für eine OP und das lehne ich auch ab.
Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, ne, dass man wirklich im Vertrauen erstmal überlegen kann, was macht dann letztendlich auch Sinn, dass gute ästhetische Medizin eben auch mit Verantwortung und Ehrlichkeit zu tun hat. Wenn du so mal auf die letzten Jahre zurückschaust, von der Hals-Nasen-Ohren-Ärztin über die operative Medizin bis hin zur holistischen Körperästhetik, wofür möchtest du mit deiner Arbeit stehen? Kann man das so definieren?
Für Natürlichkeit, für Ehrlichkeit und für Medizin, die den Menschen sieht, nicht nur das Ergebnis. Und ja, also der Mensch steht für mich in den Mittelpunkt und wer mich kennt, wer mich persönlich erlebt, der sieht auch diese Authentizität und merkt, dass ich mich sehr für den Menschen interessiere.
Und mal ganz persönlich gefragt, Selma, Schönheit für dich, wie definierst du für dich persönlich Schönheit? Was macht das aus bei einem Menschen?
Da bin ich ein bisschen esoterisch. ich sehe das Herz der Menschen. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Also ich merke schon, wenn ein Mensch reinkommt an der Aura, was das für ein Mensch ist und wie viel Herz dahinter steckt und die Ausstrahlung, ja. Und das kriegen die aber auch hier bei mir mit, die Menschen.
Ich finde das ja auch ganz spannend. Du sagtest eben schon, es kommen so Menschen aus den verschiedensten Bereichen oder auch Schichten zu dir.
Ja.
Du bist ja auch, sage ich mal, holistische Körperästhetik in Düsseldorf. Das verbindet man einfach auch mit Dr. Selma Uygun. Du bist auch oft in Fernsehshows oder Sendungen zu Gast. Man sieht dich auf Social Media, wo du mit deiner Schwester sehr aktiv bist. Das läuft ja auch wie Hulle, sehe ich. Also ja. Ihr seid da sehr beliebt, auch als du. Also ist so ein bisschen Family-Feeling auch bei euch. Dein Bruder macht gerade tolle Instagram-Reels. Also das finde ich immer sehr herzlich und familiär bei euch, aber das spricht sich natürlich auch rum und das finde ich hochspannend. Das heißt, ohne jetzt Namen zu nennen, es kommen ja schon so ein paar Celebrities oder ja, so Social Media Sternchen auch mal zu dir, ne?
Ja, aber das hat sich alles so automatisch ergeben. Ich hab das gar nicht geplant. Also das kam alles automatisch und heute wundere ich mich, wie viele Menschen ich auch aus dieser Branche kenne. Aber manchmal ist mir das auch gar nicht so bewusst, weil, wie gesagt, für mich sind alle Menschen gleich. Und ich liebe die Geschichten, die dahinter stehen und ich mag interessante Lebensgeschichten und ich mag es, mich auszutauschen, aber es ist manchmal, frage ich mich, wo? Was hast du da, wie hast du das geschafft, Selma?
Ja, du hast vor allen Dingen, hast du ja eine Art, einem so ein bisschen die Angst zu nehmen. Ich hatte das zu Beginn dieser Podcast-Folge ja schon mal kurz erklärt. Ich war mal zur Akupunktur hier. Da werden wir in einer Folge noch ganz gezielt drauf eingehen. Und damals habe ich glaube, es waren insgesamt 5 Nadeln ins Ohr bekommen. So kleine Dinger, ne?
Ja.
Und ich war so grundentspannt danach. Ich wusste gar nicht, dass das wirkt. Ich bin auf dem Heimweg im Stau kein einziges Mal ausgerastet. Also das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung auch sagen, wie viel das bringt. Und wir möchten natürlich auch nochmal darauf hinweisen, dass wir in den Shownotes zu dieser Episode nochmal den Link zu deiner Website auch reinpacken. Das heißt, die Hörerinnen und Hörer können nochmal ganz gezielt gucken, was bietest du an. Trotzdem vielleicht mal unseren kleinen Vorausblick auf die nächsten Folgen in dieser Podcast-Reihe zu geben. Selma, fände ich schön, wenn du vielleicht so mal kurz zusammenfasst, was du im Rahmen der holistischen Körperästhetik anbietest in deiner Praxis? So die wichtigsten Bausteine vielleicht, wo du sagst, das ist mir besonders wichtig.
Ich biete an Akupunktur, dann biete ich an Homöopathie. Ich habe die klassische Homöopathie auch studiert, 6 Jahre lang, da bin ich ganz, ganz stolz drauf. Dann habe ich Mentalfeldtherapie, biete ich an, Mentalcoaching, Hypnose, Hypnotiseurin bin ich auch, aber das fließt so ein bisschen in meine Arbeit ein und dann traditionelle chinesische Medizin.
Genau, also sehr, sehr spannende Themen, die wir in den nächsten Folgen noch besprechen werden. Den Link zur Website natürlich hier in den Shownotes dieser Episode. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, und davon gehe ich jetzt mal ganz schwer aus, würden Selma und ich uns natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast von Dr. Selma abonniert, teilt oder auch gerne eine Bewertung dalässt. Ne? Denn das Schöne ist ja, es ist, man spricht sich ja weiter und die Menschen können sich hier bei uns auch im Podcast informieren. Selma, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin um einiges reicher, was den Erfahrungsschatz angeht und ich freue mich sehr auf die nächste Folge mit dir.
Ich mich auch. Dankeschön.
Natürlichkeit statt Perfektion. Der Dr. Selma Podcast.